Also wir befinden uns ja gerade im Unser Vater nach Matthäus Kapitel 6. Und wir hatten letztes Mal diese erste Bitte betrachtet. Eine Bitte, die aus drei Bitten eigentlich besteht. Unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also das ist dieses Grundprinzip, das hier ausgedrückt wird. Unser erstes Anliegen sollte eben das sein, dass genau das geschieht, dass dieses Gebet sich verwirklicht und dann erst kommt alles andere. Und ich möchte noch kurz darauf eingehen, weil es letztes Mal zeitlich nicht mehr so gereicht hat, auf dein Wille geschehe. Ja, wir bitten, dass Gottes Wille geschieht. Und oft ist es so, dass es auch ein etwas Kampf mit beinhaltet, dieses Gebet zu beten, weil wir doch immer wieder in dem Zustand sind, dass wir eigentlich wollen, dass unser Wille geschieht. Und nicht Gottes Wille. Und dass wir einfach hoffen, dass Gott unseren Willen uns erfüllt, weil wir uns irgendetwas wünschen oder meinen, wir brauchen etwas. Wobei wir im Grunde doch wissen, dass wir das nicht brauchen und eigentlich auch nicht wünschen sollen. Und von daher ist es wichtig, unser Herz, unsere Gedanken auf Gott zu richten und wirklich es auch zu wollen, dass sein Wille geschieht. Da sind wir vollkommen von ihm abhängig, weil er muss ja das Wollen und das Vollbringen in uns bewirken. Und alles Gute wollen, wie wir auch singen, alles Gute wollen und trachten, kommt nicht von uns selbst, sondern von Gott. Ich möchte zum Willen Gottes einige Dinge noch sagen. Und zwar, wenn wir nochmal Psalm 115 anschauen, den ich letztes Mal schon erwähnt habe. Da betet der Psalmist in Vers 1, nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue willen. Also hier dieses Gebet, dass die Ehre nicht uns gehören soll, sondern dem Herrn, dass sein Name Ehre bekommen soll. Und dann in Vers 3, ich lese Vers 2 und 3, warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. So, hier haben wir diese Aussage, dass Gott alles tut, was ihm wohlgefällt. Er führt es alles aus. Es geschieht sowieso, was ihm wohlgefällt. Er tut es sowieso. Er braucht uns nicht und er braucht unsere Gebete nicht, um das zu tun, was ihm gefällt. Aber wie ich auch erwähnt hatte, ist es ja so, dass das, was Gott als gut betrachtet, als gut bezeichnet und was er von uns erwartet und was wir tun sollen, eben nicht immer in unserem Leben geschieht. Und deswegen beten wir, dass sein Wille geschehe, weil wir auch wünschen, dass er in unserem Leben geschieht, dass unser Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen ist. In Übereinstimmung mit seinen Geboten, mit dem, was er sagt, und in Übereinstimmung mit seinem wunderbaren Plan. Gott tut, was ihm wohlgefällt. Diese Aussage sehen wir auch im Epheserbrief. Kapitel 1, Vers 11. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Hier sehen wir, dass Gott alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens und dass alles in seinem Ratschluss inbegriffen ist und beinhaltet ist. Er wirkt es, wie er will, und so hat er uns vorherbestimmt und so leitet er uns auf seinem Weg. Auch da könnten wir jetzt sagen, warum sollen wir dann noch bitten, dein Wille geschehe, wenn er sowieso alles wirkt? Und die Antwort ist genau die gleiche. Wir sehen uns danach, dass sein Wille für uns bemerkbar und erfahrbar in unserem Leben geschieht. Wenn Gott uns führt in seiner Souveränität, sind natürlich alle Dinge beinhaltet und er lässt auch Dinge zu, die nicht nach dem offenbarten Willen Gottes sind und geschehen. Und solange diese Dinge in unserem Leben sind und geschehen, fühlen wir uns nicht wohl dabei. Weil wir wissen, in dem Moment ähneln wir nicht unserem Herrn Jesus Christus. Auch wenn er es zugelassen hat, dass es geschieht, handeln wir nicht so, dass wir ihm ähnlich sind oder dass in der Welt erkennbar ist, dass wir ihn repräsentieren. Und deswegen ist dieses Gebet sehr wichtig, vonnöten, dass wir bitten, dein Wille geschehe und dass wir uns danach sehnen, dass sein Wille geschieht. Dass wir uns ihm anvertrauen und uns in seine Hand legen und in der Abhängigkeit von ihm leben. Und Paulus sagt da die bekannten Worte im Römerbrief: Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sollen uns dafür halten, wir sollen daran glauben, dass wir für die Sünde tot sind. Wir sollen wissen, dass Jesus am Kreuz sich hingegeben hat, nicht nur um uns zu vergeben und um uns von der Sünde praktisch zu befreien, um uns alles auszulöschen und nicht mehr anzurechnen, was wir getan haben, sondern auch um die Macht der Sünde zu brechen. Und oft, wenn die Sünde Macht über uns hat und uns einnimmt und wir wissen, das, was wir tun, entspricht nicht Gottes Willen, ist es deswegen, weil wir nicht glauben, dass Jesus die Macht der Sünde gebrochen hat. Dass wir uns dafür halten sollen, dass wir für die Sünde tot sind und nicht mehr für uns, sondern für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Dein Wille geschehe. In Jesaja 45 Vers 7 lesen wir, oder ich lese ab Vers 5. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Anfang der Sonne bis zum Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Der Herr hat alles in der Hand, er wirkt alles und er schafft auch die Finsternis. Er gibt den Frieden und er schafft das Unheil. Hier sehen wir, dass Gott unumschränkt souverän ist und dass wir in der Schrift diese Lehre der Souveränität Gottes haben. Und obwohl wir so klar das Wort Gottes haben, gibt es solche, die sagen, es wäre teuflisch, es wäre böse, wenn man sagen würde, dass Gott auch das Böse so lenkt und so leitet, wie er will, nach seinem Ratschluss, dass er es gewissermaßen verordnet und dass er es auch wieder zum Besten leiten kann, so dass sein Plan verwirklicht wird. Es ist alles in Gottes Hand und trotzdem ist es so, dass Gott nicht sündigt und nichts Böses tut. Und das ist Gottes unendliche Weisheit. Ohne dass er selber sündig ist oder sündigt, kann er dennoch das Böse, das in der Welt ist, so lenken, dass es letztendlich alles zu seiner Ehre rauskommt. Natürlich sagt Jesus, es ist nötig, dass Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe dem Menschen, durch den sie kommen. Das heißt, derjenige, der hier das Werkzeug des Bösen ist, wird dadurch auch zu leiden haben und wird gerichtet werden. Und er wird nicht sagen können, ich konnte ja nicht anders, sondern es ist für diesen Menschen besser, es wäre für diesen Menschen besser, wenn er niemals geboren wäre. Er schafft das Licht und weil er die Quelle des Lichts ist, dürfen wir zu ihm kommen, um im Licht zu wandeln, um von ihm dieses Licht zu bekommen, das wir brauchen, um in dieser Welt zu scheinen. Wir sind das Licht der Welt, sagt der Herr Jesus. Wir sehen hier den alles wirkenden Gott, und weil er der alles wirkende Gott ist, hoffen wir auf ihn und bitten ihn, dein Wille geschehe, weil wir wissen, er kann seinen Willen auch verwirklichen und umsetzen. Dann kommen wir zurück zu unserem Gebet. Und zwar haben wir jetzt hier in Vers 11 die Aussage oder das Gebet, die Bitte: Gib uns heute unser tägliches Brot. Also das erste Anliegen, das wir vor ihn bringen, wo wir etwas für uns erbitten: Gib uns heute unser tägliches Brot. Wir dürfen darum bitten, wir sollen sogar darum bitten, dass wir von unserem Vater unser tägliches Brot bekommen, dass er uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Ist es hier nur das Brot gemeint oder ist noch mehr gemeint, um das wir bitten sollen? Genau, es ist das gemeint, was wir nötig haben. Ist natürlich, auf der einen Seite sind es materielle Dinge, Brot, Wasser, Essen, Trinken, Kleidung, vielleicht ein Auto, vielleicht auch nicht. Das, was wir wirklich brauchen und was auch der Herr für nötig erachtet, dass wir es brauchen. Er weiß es viel besser, wir wissen es oft nicht. Wir meinen oft, wir wüssten so genau, dass wir unbedingt ein Auto brauchen oder ein Fahrrad oder sonst was. Aber der Herr weiß es besser und er wird uns das geben, was wir nötig haben. Da möchte ich nochmal kurz im gleichen Kapitel, wir haben es zwar letztes Mal schon betrachtet, aber es passt jetzt einfach hierhin. Immer noch in Kapitel 6, da geht es um die unnützen Sorgen und um die Aussage, wie der Vater eben die Vögel nährt, wie der Vater sich um die Pflanzen kümmert und sie begleitet und wie er eben das Gleiche auch mit uns tun kann und sogar noch viel mehr. In Vers 30, wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Also hier wieder dieses Prinzip: trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere kommt dann automatisch. Und das ist schön, dass wir das wissen dürfen und dass wir so auch auf den Herrn vertrauen dürfen. Und manchmal ist es auch eine Prüfung, dahin zu kommen, dass wir wirklich so vertrauen. Ich weiß von einem Missionar, der umhergereist ist und noch Geld gehabt hat, aber das Geld wurde immer weniger und am Ende blieben ihm noch $5 übrig und er wollte diese $5 für ein Mittagessen ausgeben und dann kam ein Bettler zu ihm und hat ihm um Geld gebeten. Und dann hatte er einen innerlichen Kampf gehabt, soll er jetzt dieses Geld weggeben oder soll er es behalten? Und letztendlich hat er dann dieses Geld, was er eigentlich fürs Mittagessen eingerechnet hatte, hat er dann weggegeben und hat gar kein Geld mehr gehabt. Und er bezeugt selbst, dass von dem Moment an, wo er kein Geld mehr hatte, Gott ihn gesegnet hat. Von dem Moment an hat er in einer absoluten Abhängigkeit vom Herrn gelebt und hat das Eingreifen des Herrn ganz anders erlebt als je zuvor in seinem Leben. Und er hat auch dann so weitergelebt in der Abhängigkeit vom Herrn und so dem Herrn gedient. Da gibt es auch beim Hudson Taylor eine Situation, wo er einen armen Familienvater besucht Und er hat Geld dabei, das er aber auch für gewisse Dinge eingeplant hat. Und er, dieser arme Familienvater, schildert ihm seine Not, wie er seine Familie nicht versorgen kann. Und Hudson Taylor sagt dann, wir werden dafür beten, dass Gott hilft, dass Gott eingreift. Und sie sind auf die Knie gegangen und Hudson Taylor hatte keine Freiheit zu beten. Und ihm ist dann klar geworden, er soll dieses Geld ihm geben. Und dann hat er sein Geld diesem Familienvater gegeben und so ist dort die Tür aufgegangen fürs Evangelium in dieser Familie. Und wie ging es bei ihm weiter? Er hat am nächsten Tag, glaube ich schon, also er hat eine große Not erstmal gehabt und hat wirklich viel gebetet, Herr, du hast gesagt, dass du mich versorgst und du siehst, was alles bezahlt werden muss. Und am nächsten Tag hat er einen sehr großen Betrag bekommen. Ich meine, der Betrag war so groß, dass es in gar keinem Vergleich zu dem war, was er gegeben hatte. Also auf der einen Seite sollen wir bitten um unser tägliches Brot. Auf der anderen Seite sollen wir auch bereit sein zu geben, weil eben wir diese Gewissheit haben, dass der Vater uns versorgt. Und so kann es wirklich sein, dass er uns prüft und dass er von uns verlangt, dass wir mehr geben, als wir meinen, geben zu können und im Vertrauen auf den Herrn zu handeln. In Philipper 4, Vers 19 sehen wir auch so ein Beispiel, nämlich die Philipper selbst haben so gehandelt. Und zwar, die Philipper haben so viel gegeben, dass sie danach selber in einer schwierigen Lage waren, in einer schwierigen Situation. Und Paulus ist sich dessen bewusst und er lobt sie dafür, dass sie über ihr Vermögen praktisch gegeben haben. Und er sagt dann in Vers 19, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. So, er vertraut auf den Herrn und er sagt es den Philippern, dass er ihren Mangel, den sie dadurch haben, dass sie so viel gegeben haben, ausfüllen wird. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ja, wir haben einen Vater, dem alles gehört. Ihm gehört Himmel und Erde. Und für ihn ist es eine Kleinigkeit, es uns zukommen zu lassen und uns damit zu versorgen. In Lukas Kapitel 11 wo praktisch Lukas das Vaterunser oder das unser Vater wiedergibt. In Vers 5 oder ab Vers 5 lesen wir und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir 3 Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mache mir keine Mühe, die Türe ist schon verschlossen, meine Kinder sind bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Also hier dieser Vergleich mit dem Freund, und dieser Freund bekommt nicht etwas, weil der andere Freund ihn lieb hat, sondern er bekommt etwas, weil er so unverschämt ist. Und so werden wir dazu ermutigt, zu bitten, zu unserem Vater zu kommen, weil wir wissen, er wird uns nicht um unsere Unverschämtheit willen geben, sondern weil er uns lieb hat. Und deshalb dürfen wir auch von ihm fordern und wir sollen suchen und wir sollen klopfen und es wird uns aufgetan werden. Er wird unsere Gebete nicht abweisen. Neben diesen materiellen Dingen, die wir brauchen, brauchen wir aber noch etwas anderes. Und wir könnten hier die Liste endlos machen. Ich möchte dazu ins Johannesevangelium gehen, Johannes Kapitel 6. Ab Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So, hier erstmal die Aussage von Jesus. Er tadelt sie, weil ihnen das Brot so wichtig ist. Also ihnen ist nicht das wahre Heil, das was wirklich, was wert ist, wichtig, sondern diese vergängliche Speise. Und anstatt nach dieser vergänglichen Speise zu trachten, sollen sie nach der Speise trachten, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen gibt. Und das ist eine Speise, eine geistliche Speise, die er schenkt und die mit ihm zusammenhängt, die mit ihm in Verbindung steht und die wir immer wieder brauchen. Wir brauchen diese Nahrung, die er uns gibt. Wir müssen von ihm genährt werden. Und das wissen wir auch von der Versuchung Jesu, als Jesus in die Wüste geführt wird, sagt ja Jesus: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Also auch das Wort Gottes ist unsere Speise und ist das, was wir benötigen, um unsere Nahrung zu haben. Und wenn wir dieses Wort nicht haben, wenn wir uns davon nicht nähren, dann sind wir leer, dann sind wir unerfüllt. Und dann ist ein Hunger da und wir sind irgendwo auf der Suche und kommen nicht zur Ruhe. Deswegen müssen wir uns nähern von den Worten des lebendigen Gottes. Wir brauchen es. Und gleichzeitig in Verbindung mit dieser Speise kommt ja diese Frage auf, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Und die Erwähnung hier, sie sollen glauben. Ja, das ist das Werk Gottes, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Und hier können wir eine Brücke schlagen zu Johannes 4, Vers 34. Da spricht Jesus von seiner eigenen Speise. Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Also Jesus hat hier eine Speise und diese Speise besteht darin, den Willen Gottes zu tun und sein Werk zu vollbringen. Und Jesus sagt selbst, dass so wie er gesandt worden ist, so sendet er auch uns. Das heißt, auch unsere Speise ist es, den Willen Gottes zu tun und sein Werk zu vollbringen. Und es ist was Schönes, da drin zu sein, das tun zu dürfen und in diesem Plan Gottes beinhaltet zu sein, dass wir sein Werk verbringen dürfen. Und es ist eine Speise, die wir brauchen. Und solange wir dieses Werk Gottes nicht vollbringen, ist auch ein Hunger da, ist eine Leere da in uns. Und manchmal fragen wir uns, wo kommt diese Leere her? Diese Leere kann genau daher kommen, dass wir eben nicht den Willen dessen tun, der uns gesandt hat, und sein Werk vollbringen, dass wir mit vielen Dingen beschäftigt sind, aber nicht mit dem Wesentlichen, beziehungsweise das, was wir tun, nicht in der Abhängigkeit vom Herrn tun. Denn das, was wir tun, können auch ganz normale, alltägliche Dinge sein, die uns auferlegt sind, die uns aufgetragen sind. Und in allem sollen wir zur Ehre Gottes leben und mit ihm in Verbindung stehen. Und oft ist es einfach der Glaube und das Vertrauen darauf, dass wir von ihm dazu bestimmt sind, dass wir auch in dieser Situation sind, in der wir uns jetzt befinden, weil er uns da haben möchte, und dann darauf vertrauen, dass er möchte, dass wir seinen Willen tun in allem, wo wir gerade sind oder was wir gerade tun. Und dann ist es auch leichter, das aus der Kraft des Herrn zu tun, wie wenn wir einfach diesen Blick verlieren oder diese Zusage aus dem Wort, aus den Augen verlieren, dass wir dazu bestimmt sind und dass es sein Wille für uns ist. Das ist eine Speise, die wir brauchen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass diese Speise fehlt, dann dürfen wir das in dieses Gebet mit einschließen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir dürfen sagen, Herr, wir dürfen sagen, Vater, gib uns diese Speise, dass wir deinen Willen tun dürfen, dass wir dein Werk vollbringen dürfen, weil wir hungrig sind und weil unser Hunger gestillt werden soll. In Jesaja 40 finden wir noch etwas, was wir brauchen, worum wir bitten dürfen. Und zwar ist es oft so, dass wir an unsere Grenzen kommen, dass wir müde werden, dass wir matt werden, dass wir keine Kraft mehr haben. Und auch da dürfen wir zum Herrn kommen mit diesem Gebet, das aus Jesaja 40, Vers 31 hervorgeht. Ich lese aber ab Vers 28. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Also erstmal eine Aussage über Gott selbst. Gott wird nicht müde und er wird auch nicht matt. Und das heißt auch etwas für uns. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Oft wissen wir es, oft erfahren wir es, dass wir kraftlos sind, dass wir müde sind, dass wir unvermögend sind und bekennen unser Unvermögen, unsere Müdigkeit, unsere Mattheit vor dem Herrn und dürfen darauf vertrauen, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Wir sollen auf ihn harren, wir sollen auf ihn vertrauen, um von ihm diese Kraft zu bekommen, dass sie auffahren wie Flügeln, mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und Bak-Tsing, bei ihm war es ja oft so, er hat lange gebetet, bis spät in die Nacht rein. Und morgens, wenn der Erste aufgestanden ist, dann war er doch schon wach und auf seinen Knien. Und man hat ihn gefragt, wie er überhaupt leben kann mit so wenig Schlaf. Und ob er da nicht schwach wird. Und dann hat er genau diesen Vers als Antwort gegeben, die auf den Herrn harren, erlangen neue Kraft. Und so ist es auch eine Nahrung, die wir brauchen. Wir bitten um unser tägliches Brot und wir bitten auch um die Kraft, die wir nötigen, um das zu tun, was er für uns geplant hat. Und wir dürfen da auch auf das Wort schauen, wir dürfen auf ihn harren. Es ist ein festes Vertrauen auf ihn, dass er zur rechten Zeit die nötige Kraft und das nötige Ausharren schenkt. Ja, ich denke, wenn wir darüber nachdenken, unser tägliches Brot, dann fallen uns noch viele Dinge ein, die wir nötig haben. Wir haben Gemeinschaft nötig, wir haben gegenseitige Stärkung nötig, es gehört auch alles dazu und wir dürfen darum bitten, dass wir das haben dürfen, dass wir Austausch haben dürfen, Gemeinschaft haben dürfen, Stärkung haben dürfen und dass wir den Willen Gottes tun dürfen und dass wir auch mit reingenommen werden, bei anderen den Mangel auszufüllen. Dass wir uns fragen, wo hat vielleicht jemand anderes Mangel, wo braucht jemand anderes dieses tägliche Brot und wie kann der Herr uns gebrauchen, um da jemand anderes aufzuhelfen oder einfach eine Stärkung weiterzugeben durch einen Vers oder einen Zuspruch, ein Gebet, wie auch immer. Dass wir uns auch fragen, wie können wir einander dienen, damit auch die anderen dieses tägliche Brot bekommen. Dann kann es sein, wir befinden uns in einem Umfeld, wo viele Ungläubige um uns herum sind, dass unsere Familie ungläubig ist und dass wir darunter leiden und dass wir den Eindruck haben, wir brauchen jemand, der mit uns kämpft, der an unserer Seite steht, dass jemand zum Glauben kommt. Und auch da dürfen wir darum bitten. Wir dürfen es vor den Herrn bringen und ihn bitten, dass er auch da Menschen rettet und so auch eine schwere Situation verändert und eingreift. So dürfen wir alle Nöte da zu ihm bringen und wir dürfen wissen, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch und wir dürfen es in einem Vertrauen tun und müssen da eben nicht zweifeln, weil wir ja wissen, mit einem zweifelnden Herz empfangen wir das nicht, worum wir bitten. Und somit dürfen wir auch den Herrn bitten, dass er natürlich die Zweifel wegnimmt und dass wir dieses feste Vertrauen, diesen Glauben haben dürfen. Und wenn wir darüber nachdenken, wie der Herr sorgt, wie der Herr das schenkt, was wir brauchen, dann gibt es ja auch sehr viele Zeugnisse. Ich habe ja schon was erzählt. Und wenn wir da an Müller, an Chapman, an Baxing denken und an viele andere, die genau das erfahren haben, dann darf uns das auch ein Ansporn sein, eine Ermutigung, in der Abhängigkeit vom Herrn zu leben und vielleicht mal auch etwas zu tun, was Neues zu tun, was wir uns noch nicht getraut haben oder noch nicht gewagt haben. Es kann Situationen geben oder Zeiten geben, wo wir auch den Herrn fragen sollten, gibt es irgendetwas, was wir im Vertrauen auf ihn tun sollen, tun dürfen, was wir noch nie getan haben, um dann auch ganz besonders sein Eingreifen erleben zu dürfen, wie er versorgt und wie er da ist und wie er führt. Ja, zusammenfassend einfach zu diesem Anliegen, wir brauchen Dinge, die Versorgung Gottes, wir brauchen die Führung Gottes, wir brauchen die Kraft Gottes und wir dürfen es vor ihn bringen und in allem aber vor Augen halten und sehen, dass es heißt, tracht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles zufallen und wenn uns mal nicht alles zufällt, müssen wir uns mal fragen, ob wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Ironside hat da eine Erfahrung gemacht, und zwar war er in einer Stadt, um dort das Evangelium zu verkündigen. Und er war überhaupt nicht versorgt, es hat mit der Übernachtung nicht geklappt und er war draußen auf der Straße. Und er hat dann noch, bis das letzte Lokal geschlossen hatte, hat er Traktate verteilt und hat sich dann gefragt, warum sorgt Gott nicht für ihn? Und ist auf die Knie gegangen und er hat gemerkt, dass in seinem Herz Hader gegen Gott war in gewissen Punkten. Und dass er das nicht vor den Herrn gebracht hatte und nicht bekannt hatte. Und er hat es dann vor ihn gebracht, hat um Vergebung gebeten. Und gleich darauf hat der Herr auch für ihn gesorgt und war für ihn da. Also es kann auch sein, dass uns nicht alles zufällt, weil der Herr uns dadurch was zeigen möchte. Und dann dürfen wir uns auch vor dem Herrn prüfen und die Dinge vor ihn bringen, sodass wir wirklich auch als erstes nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Trotzdem brauchen wir da nicht ängstlich sein. Wir wissen, dass er uns nicht über unser Vermögen versucht, sondern dass alles in seiner Hand ist, dass wir in seiner Hand sind und dass er uns auch in den Zuchtmaßnahmen, die er uns vielleicht immer wieder auferlegt, dass er auch da alles schon geplant hat. Er hat den Ausgang geplant. Wir werden das auch noch sehen, wenn wir in dem Gebet weitermachen, wenn es um die Versuchung geht. Aber dieses Bewusstsein was wir einfach vor Augen haben dürfen. Es geht nicht nur darum, dass wir um materielle Dinge bitten, die wir brauchen, sondern eben auch um die geistlichen Dinge. Und das ist oft das, was in unserem reichen Land hier in Deutschland, wo uns an Essen und Trinken überhaupt nicht mangelt und wo wir deswegen oft so wenig dafür bitten, fehlt uns doch sehr oft dieser geistliche Teil. Und da müssen wir zum Herrn kommen und genau darum bitten, dass er diesen Mangel ausfüllt, den Mangel, der dadurch entsteht, dass wir eben nicht den Willen Gottes tun, beziehungsweise das Werk dessen, der uns gesandt hat, und es, um es zu vollbringen, beziehungsweise dass wir uns nicht von dem Wort Gottes so nähren, wie wir uns damit nähren sollen und alle Zeit das Wort Gottes in uns haben. Wir dürfen uns da vor dem Herrn beugen und ihn wirklich bitten, dass wir lernen, in der Abhängigkeit und im Glauben an ihm zu leben. Und damit möchte ich schließen.